machen konnte. Genau. Ja, wie lange habe ich eigentlich jetzt? Wie lange geht das Seminar? Ich habe 17? Halb vier Kaffeepause und dann ja. Oh, also er hat mir gerade gesagt, das Seminar ist jetzt vorbei und ich kann schlafen gehen. Okay, wir kommen durch bis 17 Uhr. Ja, ich habe mir das irgendwie so gedacht, dass ich jetzt noch ein bisschen was sage und dass wir dann den letzten Teil vielleicht mir dafür verwenden, mal so ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Weil mich natürlich auch mal interessieren würde, ob bei euch Fragen da sind. Also das klingt immer so ein bisschen komisch, ne? Wenn ihr Fragen habt, dann stellt mir die, ich weiß alles. Das entspricht nicht der Wahrheit. Also ich vermute, dass dann auch Fragen dabei sein werden, die ich nicht beantworten kann. Aber irgendwie vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihr so mitgebracht habt, was euch echt auf dem Herzen liegt irgendwie und wo ihr mal gerne drüber reden wollt, dann wäre das eine gute Gelegenheit, dass wir da vielleicht ein bisschen reden. Ich würde auch super gerne hören, was ihr für Erfahrungen macht, also was ihr für Heilungsgeschichten und übernatürliche Geschichten hier erlebt habt und was ihr, womit ihr mich vielleicht aufbauen könnt, weil ich es immer sehr aufbauend finde, sowas zu hören, was Gott woanders macht. Und das natürlich auch super ist, zu erfahren, dass Gott auch in Gau Algesheim ist und da wirksam ist. Oh. Ja, es ist so, es ist auch auf der himmlischen Landkarte drauf. Also ist das okay für euch oder wollt ihr euch lieber berieseln lassen, bis der Arzt kommt? Nein, bis der das blöde Redensart, bis der Arzt wegbleibt. Also ich habe euch eine Frage gestellt. Okay, wir machen das anders. Ich sehe schon, Multiple Choice ist angesagt bei euch. Also wer ist denn dafür, dass wir das so machen jetzt in dann noch eine halbe, dreiviertel ganze Stunde irgendwie einfach mal ins Gespräch kommen und reden? Der hebe jetzt die Hand. Okay, also ich bin Storch. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin. Und also zwei Möglichkeiten gibt es. Also entweder ihr sagt, wir machen einen Fragenteil und reden, oder aber ihr sagt, nee, Storch, rede einfach durch. Ja, und die erste, also seid ihr dafür, dass wir den zweiten Block am Nachmittag für Fragen und Sprechen benutzen?
Ja.
Dann ja, seid ihr dagegen, dann nein.
Nein. Also ja.
Moment, es ist okay. Wir machen das anders jetzt, das total demokratische Modell. Also wir machen einfach den zweiten Block, den machen wir mit Fragen und Antworten. Ist jemand dagegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Okay, dann.
doch.
ja, ich habe auch ein paar Wahlzettel vorbereitet, falls ihr euch... Ich sehe schon, ihr traut euch ja nicht. Ich mache das jetzt einfach und... Also ich entscheide. Ich sehe schon, ihr seid hier einfach... Ich dachte, ihr wärt mündiger in dieser Gemeinde, aber das ist einfach, das ist nicht der Fall. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Hat irgendjemand so einen roten Faden gefunden, den ich hier irgendwo verloren habe? Dann. Ja, Ich weiß noch grob, was ich gesagt habe letztes Mal. Also wie Konrad Adenauer ja schon sagte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Es war tatsächlich nicht Franz Beckenbauer, wie die meisten Leute meinen. Es war tatsächlich Konrad Adenauer. Bei dem Engelszettel. Ah! Overload. Verwirrt mich nicht mit Fakten, bitte. Ich nehme das... man kann mich auch nicht verwirren. Also, es sei denn mit Fakten halt, ne? Das ist schwierig. Okay, wir sind jetzt hier, wir gehen jetzt gerade in den Bereich Nummer 3 rein. Oder ich fange einfach nochmal von vorne an. weiß nicht, wo ich bin. Okay, also Nummer drei. Man kommt jetzt so in den Bereich, wo man glaubt, dass Gott A, heilen kann, irgendwie, weil er allmächtig ist, und B, aber auch tatsächlich heilen will, weil er ein guter und liebender und gütiger Gott ist, der seine Menschen wirklich liebt und nicht hängen lässt. Diese Erkenntnis muss eigentlich meines Erachtens dazu führen, dass man sich mehr mit dem Übernatürlichen auseinandersetzt. Und hier möchte ich noch eine kleine Anmerkung reinbringen, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand von euch jetzt unter Druck gerät oder so. Ich finde es völlig natürlich und auch normal, sich nicht mit dem Thema Heilung zu beschäftigen. Da ist nichts Falsches dran. Es gibt verschiedene Berufungen und Begabungen im Gottesreich, und ich kann das also völlig verstehen, wenn Christen sagen so, Heilung interessiert mich gar nicht, irgendwie, das ist nicht irgendwie meine Welt, Gott hat mich ganz woanders reingesetzt, dann ist das völlig in Ordnung. Also nicht, dass jemand hier jetzt rausgeht mit dem Gefühl, mit mir stimmt etwas nicht, bloß weil ich weiß, dass Gott heilen kann und will und ich mich trotzdem nicht für das Thema interessiere. Wobei ich natürlich schon so ein bisschen davon ausgehe, dass Leute, die sich für ein Heilungsseminar anmelden, ein bisschen Interesse auch dem Thema gegenüberbringen und jetzt nicht bloß irgendwie da sind, um da Entertainer mitzukriegen und einen spaßigen Nachmittag zu erleben. Also meine ich irgendwie, dass diese Erkenntnis, Gott will heilen und kann heilen, eigentlich irgendwie dazu führen muss, dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen und richtig Interesse daran hat, mehr darüber zu erfahren und in diesen ganzen Bereich reinzukommen. Ich denke, dass es wahrscheinlich wieder dazu führen wird, dass man anfängt, Bücher zu lesen. Und das war, also für mich ist gerade so Kirchengeschichte so eine Sache, die mich so ungemein anzündet. Ich weiß, dass nicht alle Leute Bücher lesen. Es gibt welche irgendwie, ihr habt vielleicht noch nicht mal die Bibel durchgekriegt und so geschriebene Worte sind ganz schrecklich für euch. Dann ist das nichts für euch. Das kann sein. Aber ich denke, viele Leute lesen ziemlich gerne. Und gerade so ein ordentliche Beschäftigung mit Kirchengeschichte und mit der Erweckungsgeschichte ist etwas, was ein unheimliches Feuer in uns anzünden kann. Ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut. Also das glaubt mir mittlerweile keiner mehr. Es ist wirklich wahr. Ich habe nie geheult oder so. Ne? Das habe ich also irgendwie schon als Kind nicht mehr gemacht. Und dann, als ich angefangen habe, irgendwie mehr so diese ganzen Geschichten zu lesen, ist es mir das oft so durchs Herz gegangen. Und ich konnte echt nicht mehr anders als weinen. Also zunächst auf diese völlig harte männliche Art, das Trockenweinen, wie ich das immer so schön nenne, kann schluchzen, aber es kommen keine Tränen. Aber mittlerweile irgendwie ist das echt so, manche Sachen, wenn ich darüber rede, dann fange ich an zu weinen. Das war also das eines der ersten Male, wo ich mich erinnern kann, habe ich die Biografie von William Booth gelesen. Der war der Gründer der Heilsarmee, und ich fand das so abgefahren, was der für Geschichten erlebt hat. Da war wenig Übernatürliches, aber so ein mutiger Evangelist, so eine mutige evangelistische Bewegung. Und ich habe es gelesen und dachte, meine Güte, ey, das will ich auch haben. Ich will auch so jemand sein und ich will auch diese Sachen erleben. Echt, der Mann ist jeden Tag irgendwie 20 Kilometer zu Fuß gegangen, hat fünfmal gepredigt, irgendwie das Evangelium, hat tierisch oft einen aufs Maul gekriegt, ist oft blutend nach Hause gekommen und hat sich darauf gefreut, am nächsten Tag wieder hinzugehen und wieder das Evangelium zu predigen. Und er so, boah, Alter, so will ich auch werden. Das hat mich total angerührt. Und als dann von John Wesley ist es, glaube ich, gewesen, der hat die Methodisten unfreiwillig gegründet, wollte das überhaupt nicht. Und warum lacht ihr? Ist tatsächlich so. Also John Wesley hat angeblich auf dem Sterbebett noch gesagt, macht keine Denomination raus. Und als er dann gerade kalt war, wir haben so angefangen, die Strukturen für die methodistische Kirche zu legen. Also echt grauenhaft. Aber es gibt so diese Geschichte, wo er in dieser Kirche predigen will und irgendwie der Pastor schmeißt ihn raus und sagt so, nein, irgendwie das, was du hier predigst, das Evangelium kannst du hier nicht predigen, das ist nicht irgendwie deine Gemeinde. Und er ist irgendwie rausgegangen, hat sich auf das Grab seiner Eltern gestellt und gesagt, so dieser Stück Grund und Boden gehört mir und ich werde jetzt von hier aus predigen. Also, das ist, da wird mir ganz kalt bei. Also das ist wirklich irgendwie etwas, was ich euch total empfehlen kann. Ey, beschäftigt euch mit Kirchengeschichte, lest die Geschichten, wie lest die Bücher von denen und googelt vielleicht mal im Internet nach Erweckungspredigern und nach dem ganzen Heilungsbereich, weil es etwas ist, was total aufbaut. Daneben oder vielleicht eigentlich sogar davor, natürlich auch total wichtig, Bibelstudium. Finde raus, was Gottes Wort darüber sagt. Und find das für dich selber raus. Also komm an den Punkt, wo du meinst, dass Jesus selber zu dir redet und wo du merkst, dass ein starkes geistliches Fundament in dir aufgebaut wird. Glaub nicht irgendwie etwas, nur weil Storch das sagt oder weil sonst wer das sagt, sondern fang an, es zu glauben, wenn Jesus selber es dir sagt. Also wir können uns nicht irgendwie bei so wichtigen Themen auf das verlassen, was Menschen sagen, sondern wir brauchen es, dass Christus selber zu uns redet. Fang vielleicht an, Predigten zu hören. Ich vermute irgendwie, dass viele von euch Predigtkassetten hören. Ich fand das früher immer ganz schrecklich. Ne? Ich habe nie welche gehört und dann irgendwann habe ich mal eine gehört und bin süchtig geworden. Und mittlerweile höre ich also immer noch fast jeden Abend irgendwie eine Predigt vorm ins Bett gehen und ich finde es total super, baut mich voll auf. Ich habe früher oft irgendwie vorm ins Bett gehen, eine ganze Weile habe ich Akte X geguckt. Kennt ihr wahrscheinlich auch wieder nicht, weil das so eine gruselige Serie so mit ganz vielen Monstern und Außerirdischen und fiesen Sachen. Und ich bin irgendwie oft morgens aufgewacht und habe gemerkt, dass ich irgendwie von Monstern geträumt habe und konnte mir das gar nicht erklären. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich mache jetzt mal so die Blindprobe und werde stattdessen eine Predigt hören und mal gucken, irgendwie was dann ist. Und habe dann irgendwie so gemerkt, wenn ich abends Predigt gehört habe, wache ich voll oft auf morgens irgendwie mit so einer gewissen Vorfreude auf den Tag und habe vielleicht sogar von Jesus geträumt oder eine Inspiration für eine Predigt oder was auch immer. Und habe gemerkt, das ist ein totaler Unterschied, wie Tag und Nacht, also womit ich mich fülle, das wird Einfluss darauf haben, was ich dann so den Tag über mache und was ich so erlebe. Also Heilung jedenfalls sollte ab dieser Phase irgendwann kein Randthema mehr sein, sondern immer mehr so in den Mittelpunkt unseres Interesses rutschen. Es wird wichtig sein, sich viele Zeugnisse ranzuholen. Also einfach irgendwie hören, was bei anderen Leuten geklappt hat, weil es total aufbauend ist. Gerade wenn du relativ wenig selber erlebst im Übernatürlichen, kann das so aufbauend sein, wenn du einfach eine Gemeinde hast, irgendwie wo viel Übernatürliches geht und du hörst die Predigten davon und hörst immer wieder die Stories und weißt, wie das Gott es immer noch macht. Auch wenn es irgendwie schwer ist, irgendwie für dich selber reinzukommen, es hilft auf jeden Fall zu wissen, dass es woanders klappt. Hey, und ganz oft habe ich wirklich davon gelebt, ne? Also wenn gerade nichts gegangen ist bei mir, irgendwie habe ich einfach immer weiter irgendwie die Bethel-Sachen gehört und was sonst noch irgendwie an Predigten und Zeugnissen im Internet war und habe mir es immer wieder irgendwie angehört und es hat mich total aufgebaut, dass ich weiß, wie es geht und es ist möglich, da reinzukommen. Je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr wirst du merken, dass ein gewisser Innendruck passiert. Und dass du dich danach sehnst, es selber zu erleben. Und das ist so dann die nächste Phase, das schwimmt dann irgendwie so langsam wieder rein, das ist immer noch alles in Phase 3, dass du wahrscheinlich anfangen wirst, das praktisch sehen zu wollen. Und du wirst Heilungsgottesdienste besuchen. Oder irgendwo in Gemeinden reingehen, wo du hörst, irgendwie, dass es da passiert oder dass da wenigstens für Heilung gebetet wird. Oder du bist in einer Gemeinde, gut, ihr seid jetzt in einer Gemeinde, in der auch das Übernatürliche wertgeschätzt wird und wo ihr es selber hautnah miterleben könnt. Aber es wird dir wahrscheinlich nicht reichen, es immer nur zu hören, sondern du willst es sehen. Du wirst wahrscheinlich langsam erste Schritte auf Heilung zugehen. Und ich weiß noch, ich war in einer anderen Gemeinde, also ich war 6 Jahre in Wuppertal in einer Gemeinde, Nachbarstadt von uns, in der Pfingstgemeinde. Und ich war halt nicht im Gebetsteam, aber ich hatte ganz oft so eine Sehnsucht, ich wollte irgendwie mitbeten. Und das war nicht immer das Gleiche. Da waren irgendwie so 2, 3 Leute vom Gebetsteam, die haben da irgendwie mit irgendwelchen Leuten gebetet. Und ich habe mich immer so ein bisschen da so am Rand rumgedrückt und dachte so, ja, ich kann da ja jetzt nicht hingehen. Ich habe irgendwie kein Beterschild und das wird nicht so gerne gesehen, wenn man da irgendwie mitbetet. Und habe dich immer so, weil man da eher ein bisschen entfernt von denen und dann über Hände hochgehoben und in Jesu Namen. Und also war ich so, ich dachte, Mann, irgendwann muss doch mal einer auf mich zukommen und sagen, hey Storch, willst du nicht mitbeten? Weil es mich total kribbelig gemacht hat. Ich war jetzt neulich noch in so einem Lobpreisabend in der Gemeinde, so bei uns in der Gegend. Und dann beteten die auch wie für jede Menge Kranke. Und ich war ja nur Gast und das war auch wieder total unangenehm. Da war so einer im Rollstuhl, der fuhr dann auch so langsam nach vorne. Und ich mich dann so ganz unauffällig so hinter denen. Und und dann passierte zum Glück, dass dann irgendwie jemand auf mich zukam und sagte, hey Storch, du kannst auch gerne mitbeten. Ich sagte, Halleluja. Und das war gut, dann hatte der Abend doch Sinn und ich habe dann mitgebetet und es war total toll. Also wahrscheinlich wirst du das merken, hey, es kribbelt und du sagst, ich will das selber erleben, ich will selber irgendwie solche Stories kennenlernen. Und dann, das ist eine gute Phase, echt? Dann fang mal an, irgendwie dafür zu beten und irgendwann kommst du dann vielleicht auch mal dahin, ich glaube, ich bringe alles durcheinander, ist auch völlig egal, dass du einfach mitbeten darfst, dass du vielleicht so Teil deines Ministry-Teams ist. Gibt's hier ein Ministry-Team? Ja, genau, das war Segnungsteam. Oh ja. Ich habe immer nach guten deutschen Übersetzungen für Ministry-Team gesucht. Und Segnungsteam ist es auch nicht. Glaube ich, bleib bei Gebetsteam. Und ja, vielleicht kommst du irgendwann mal rein und hast dann die erste Möglichkeit, dass du mitbeten kannst und das ist super. Dann kommt so irgendwann in dieser Phase, man kann nicht so genau sagen, wann, irgendwie das verschwimmt halt, wie gesagt, alles, kommt eine bahnbrechende Erkenntnis. Die erste bahnbrechende Erkenntnis war, Gott will immer heilen. Und die zweite bahnbrechende Erkenntnis ist fast genauso wichtig, ist nämlich die Erkenntnis, Gott will durch mich heilen. Und es ist dann irgendwann nicht mehr, Gott will durch irgendwelche geistlichen Big Macs heilen. Und deswegen, wenn ich einen Kranken habe, dann muss ich den irgendwie nach Möglichkeit nach Toronto schippern oder was auch sonst irgendwie gerade angesagt ist in der christlichen Szene. Sondern irgendwann kommt dann so dieser Gedanke und der wird immer hartnäckiger. Ich muss niemanden nach Toronto fliegen. Ich kann das selber machen. Ich war eine ganze Weile, irgendwie, nachdem ich Christ geworden bin, immer in Lüdenscheid in der FCJG. Das ist eine Gemeinde von Walter Heidenreich. Den kennt der eine oder andere in Deutschland. Du auch? Echt, du kennst ihn persönlich? Ach so, nicht? Ach so, okay. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber ich habe auch das Buch gelesen. Persönlich? Dein Bein? Oh. Ach so. Und seitdem hinkst du, weil die vorher beide gleich lang waren. Okay, sorry, Heiliger Geist, das war... Ja, jedenfalls, ich war immer bei dem in der Gemeinde und das war also eine super, super wilde Zeit. Und am Anfang dachte ich auch immer, meine Güte, wie was der so alles drauf hat. Und ja, irgendwann kam so dieser Gedanke, wenn Gott das in Lüdenscheid machen kann, dann kann er das auch irgendwie 30 Kilometer weiter in irgendeine andere Himmelsrichtung in Wetter an der Ruhr machen, wo ich wohne. Dann muss das auch möglich sein, dass diese Kraft hier hinkommt und dass wir nicht immer dahin müssen, um das zu konsumieren, sondern dass wir das Gleiche hier bei uns haben können. Und das ist so eine wichtige Sache. Denn bevor du nicht an diesen Punkt kommst, dass du echt anfängst zu glauben, dass Gott es durch dich machen kann, wirst du selber nichts erleben und wirst immer in der Konsumentenrolle sein. Und das ist irgendwie etwas, da können wir Leute nicht genug darauf aufmerksam machen, dass sie selber erleben können, dass es wirklich ein universelles Priestertum aller Gläubigen gibt, dass es wirklich so ist, dass Gott nicht nur durch die drei Hauptamtlichen in der Gemeinde wirkt, sondern durch jeden von uns, durch jeden Christen, dass jeder irgendwie das Gleiche erleben kann. Und das ist so wichtig, das zu kriegen. Und vielleicht passiert das, dass du Markus 16 liest, wo ganz am Ende, wie beim Missionsbefehl, wo es dann heißt, irgendwie durch die aber, die zum Glauben gekommen sind oder die gläubig geworden sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen beten und so weiter. Und dann am Ende Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden oder sie werden gesund werden, je nach Bibelübersetzung. Und da steht nicht, irgendwie durch die Hände der Apostel wird das passieren, durch die Vollzeitigen, durch die Pastoren, sondern wirklich durch die, die gläubig geworden sind. Das ist jeder von uns, jeder Einzelne, das seid ihr, das bin ich und das sind die ganz normalen Leute, durch die das alles passiert. Und es ist eines der großen Erbe eigentlich der Vineyard-Bewegung, ist es irgendwie, dass sie es in den Leib Christi reingebracht haben, dass das Übernatürliche durch jeden kommen kann. Das war so ein großer Satz von John Wimber, the church is doing the stuff, also die Kirche macht die Sachen, irgendwie jeder von uns ist Leib Christi und jeder kann es machen. Und es gibt so lustige Geschichten von John Wimber, irgendwie, wo er Heilungsgottesdienst angesagt hat, irgendwo im ganz fremden Land, irgendwie, also alle großer Name draufgestanden hat und er dann einfach mitten während des Gottesdienstes irgendwie gegangen ist und sich hingelegt hat, weil er gesagt hat, ich habe doch genug Christen hier, die können doch alle beten. Und das ist cool, das ist richtig gut. Da war keiner, der so Allüren hatte und gesagt hat, ja, das geht nur irgendwie durch mich, den Mann Gottes, sondern das geht irgendwie durch jeden Gläubigen, durch jeden Einzelnen. Dann nochmal eine Geschichte von meinem Freund Bill Johnson. Das war das Erste, was ich gehört habe von ihm, und da wusste ich, dass ich den Podcast abonnieren muss. Hat er gesagt, eine Frau ruft bei ihm an im Büro und sagt so, hey, Pastor Johnson, ich bin stinksauer. Und er so, ja, warum? Und sie sagt so, ja, ich bin im Einkaufszentrum gewesen und ich habe Krebs und ich bin nicht geheilt worden. Und er so, ja, okay, aber dann, wenn du Krebs hast, dann geht man ja nicht ins Einkaufszentrum, sondern zum Arzt. Und was habe ich damit zu tun? Und sie sagt so, ja, eine Freundin von mir, die hatte auch Krebs und die war im Einkaufszentrum und da waren Leute aus ihrer Gemeinde und die haben für sie gebetet und die ist geheilt worden. Und dann bin ich da auch hingegangen. Und er sagt so, in einem Moment irgendwie macht das so klick, klick, der Groschen fällt irgendwie pfennigweise. Und er sagt so, hey, wir haben keinen Dienst, im Einkaufszentrum zu beten. Wir haben einfach nur Leute, die einkaufen gehen und dabei so ihre Gelegenheiten wahrnehmen. Und das fand ich so gut, ne, dass du da eine Gemeinde hast, wo das meiste im Heilungsbereich, das meiste im Übernatürlichen, nicht von den 32 Pastoren, die sie, glaube ich, haben, passiert, sondern durch die ganz normalen Gemeindeglieder beim Einkaufen und wie auf der Arbeitsstelle, dass da das Übernatürliche passiert. Das ist so gut. Hey, und das ist unser Erbe. Das ist das, wo wir reinkommen müssen. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die arbeitet in einer Bank. Und die ist auch super evangelistisch und redet dauernd mit Leuten über das Evangelium. Und sie hatte so eine Auszubildende, die war gerade 19 und hatte also immer Unterleibsprobleme und hatte eine chronische Eierstockentzündung. Und der Arzt hat da schon gesagt, so, das kriegen wir nicht mehr in den Griff, also total OP. Was natürlich eine Katastrophe ist für so ein junges Mädchen. Ne? Das heißt, da keine Kinder kriegen, ganzes Leben nicht. Und sie waren irgendwann, waren sie im Tresorraum und Sonja sagt so, ey, Heiliger Geist, und wie kommt über sie? Und sie bietet der Frau an, irgendwie für sie zu beten und erzählt ihr ein bisschen was über das Evangelium und ja, legt da irgendwie im Tresorraum Hände auf. Und dann ist sie 2 Wochen im Urlaub, es ist gar nichts Spürbares passiert und so nach 2 Wochen kommt sie wieder und sagt, ich war beim Arzt und es ist keine Entzündung mehr da. Man muss noch nicht mal mehr Medikamente nehmen, weil keine Entzündung mehr da ist. Und nichts mehr von OP geredet, nicht mal Medikamente nehmen. Also einfach auf der Arbeitsstelle passiert. Hey, und das sind so die Stories, ne? Niemand im vollzeitlichen Dienst oder so. Eine ganz normale Frau, die in einer Bank arbeitet. Und da, wo du bist, und wie kann es passieren? Da, wo du bist, kann Kraft Gottes kommen. Und da kann das Übernatürliche kommen. So was habe ich noch nicht erlebt. Und das ist auch so. Ich glaube, ich habe wirklich Leute in der Gemeinde, die erleben mehr im Übernatürlichen als ich. Also jedenfalls mehr im Heilungsbereich als ich. Für kann ich ein bisschen besser Witze erzählen. Toll. Aber dafür ist man ja irgendwie ein Leib. Ne? Irgendwie der Geist teilt verschieden zu. Und der eine ist halt Lehrer irgendwie und der andere ist vielleicht irgendwie fitter in solchen Dingen. Aber wir alle können es erleben. Wir alle können das Übernatürliche erleben. Und es ist wichtig, an den Punkt zu kommen, dass du weißt, Gott will durch mich diese Sachen machen. Und deswegen kann ich beten und ich kann diese Dinge erleben. Ab dem Punkt wird es im Allgemeinen unentspannt. Spätestens ab diesem Punkt. Möglicherweise schon vorher, aber gerade an diesem Punkt wird es hochwahrscheinlich Ärger geben. Deswegen steht auch Kampf hier auf der Engelskala. Denn spätestens ab diesem Punkt wirst du für den Teufel gefährlich. Er wagt schon nicht, dass du dich bekehrt hast, aber solange er dich noch davon abhalten kann, zu glauben, dass du jemand bist, durch den Gottes Reich sich ausbreitet und dass du jemand bist, der Seelen retten kann und das Reich Gottes bringen kann, ich glaube, solange bist du ihm relativ egal. Und solange muss er sich keine großen Sorgen um dich machen und muss sich nicht großartig bemühen, dich zu stoppen. Aber so an dem Punkt, wo du sagst, der König ist in mir und wenn ich irgendwo hinkomme, kommt der König der Welt mit und er wird sein Reich mitbringen. Ey, ab dem Punkt, wie wird er alles einsetzen, um dich zu stoppen? Und da wird Entmutigung kommen, da werden Schwierigkeiten kommen, da werden für diese ganzen üblichen Ärgereien und Nervereien im Alltag passieren. Hast du vielleicht gerade eine Einladung gekriegt, das für jemanden zu beten und auf dem Weg dahin irgendwie hast du den Ehestreit deines Lebens und denkst irgendwie, du willst unbedingt umkehren und die ganzen Schwierigkeiten kommen, wo du dich überwegsetzen musst. Das kommt irgendwie, das ist irgendwie völlig normal. Es wird Kampf geben, spätestens an diesem Punkt. Es wird auch nicht nur geistlich sein, sondern normalerweise fängt es dann auch an, mit verschiedenen Geschwistern unentspannt zu werden. So Leute, die früher noch irgendwie ganz gut mit dir klargekommen sind, die mögen dich auf einmal nicht mehr besonders, wenn du zu dem Schluss gekommen bist, dass du das Reich Gottes bringen kannst und dass Krankheit etwas ist, was immer bekämpft werden muss. Und auf einmal irgendwie versteht man dich nicht mehr so gut wie vorher. Und es werden Leute über dich sagen, hey, was ist denn mit der Inga los? Die war doch sonst so entspannt. Nee, gut, vergesst das wieder, schlechtes Beispiel. was ist denn mit, ich weiß, ich kenne euch nicht genug. Was ist denn mit dem Horst los? Der war doch früher irgendwie immer so entspannt und jetzt macht sich auf einmal überall zum Horst hier. Und jetzt auf einmal redet er überall nur noch über Heilung und so und sagt, wir dürfen die Kranken nicht mehr ermutigen, die Krankheit anzunehmen, sondern irgendwie fängt an zu beten und hat auf einmal irgendwie diese radikalen Ansichten und kommt uns auf einmal irgendwie total fanatisch vor. Und du hast Diskussion um Diskussion um Diskussion um Diskussion. Und mich selber hat das echt kalt erwischt. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich dachte, Mann, ich predige irgendwie die beste Botschaft der Welt. Und auf einmal, wie kaum wird es mehr übernatürlich und kaum kommt mehr Heilung rein und kaum kommt irgendwie mehr irgendwie so dieses Statement, Gott will immer gut zu uns sein, kriege ich auf einmal jede Menge Gegenwind, gerade aus christlichen Kreisen. Und klar, die Heiden, die stört das nicht. Die freuen sich darüber, die mögen es, wenn für sie gebetet wird. Die mögen irgendwie auch ein Evangelium von einem guten Gott, auch wenn sie vielleicht nicht dran glauben. Aber auf einmal, die Christen waren auf einmal ganz komisch. Und das ist bis heute so. Also ich habe noch nie irgendwie so viele Hate-Mails gekriegt und harte Blog-Kommentare und fiese Foreneinträge, wie seit ich angefangen habe, irgendwie richtig so in die Heilungssache reinzugehen. Ja, echt, das... Und es ist total komisch, aber es ist halt ganz einfach so. Und seitdem irgendwie fallen überall fiese Worte, irgendwie ihr Lehrer und mir Dummheit vorgeworfen und hast du nicht gesehen und irgendwie das offensichtlich alles zu übersehen und so. Und das ist überhaupt nicht schlimm irgendwie, es ist halt einfach etwas, was dazugehört. Und ich möchte euch nur wieder vorwarnen, also dass es sicherlich so sein wird, dass es Phasen in eurem Leben gibt, wo ihr mehr diskutieren werdet, als es euch vielleicht lieb ist und wo mehr Druck und Angriffe kommen, als ihr damit gerechnet habt. Und es wird gerade sein, wie wenn ihr mit einer Gemeinde richtig in Gottes Kraft reinkommt, dann kriegt ihr Stress mit den anderen Kirchen. Das ist einfach so, das gehört dazu. Ist auch ein Satz, der über Frau McPherson da in Gottes Generäle gesagt war, dass sie immer gut mit den Heiden klargekommen ist, aber alle Kirchen und alle religiösen Leute haben totalen Stress gemacht. Und ist bei Jesus ja auch so. Ich meine, mit wem ist er nicht klargekommen? Die einzige Bevölkerungsgruppe, die Frommen. Da hat es nicht geklappt. Kaum wie das Gottes Kraft kommt, irgendwie drehen die durch und finden es ganz komisch. Und die Herausforderung dabei ist, diese Leute zu lieben. Sie einfach weiterhin zu lieben. Und nicht irgendwie jetzt selber in Arroganz zu verfallen und zu sagen, so ja, die haben es ja auch sowieso nicht geschnallt, diese ganzen dummen Menschen. Also, sondern einfach zu wissen, hey, es sind meine Geschwister. Und das sind Leute, die Jesus genauso liebt wie ich. Und mit denen werde ich irgendwann im Himmel zusammen Gott anbeten. Da ist kein Vertun drüber, die kommen alle mit. Und es ist nicht die Leute, gegen die ich zu kämpfen habe, sondern es sind einfach irgendwie Leute, die eine andere Ansicht haben als ich, aber ich werde nicht mit diesen Menschen kämpfen. Und wir sollten es auch nicht machen. Wir sollten uns auf keine Diskussion einlassen. Wir sollten uns auf keine Schlachten einlassen. Ich glaube, dass das alles Ablenkungsmanöver eigentlich sind. Und wenn der Teufel dich da hinkriegt, dass du nur noch irgendwie mit den eigenen Leuten irgendwie darüber diskutierst, ob man für Kranke beten soll und ob Gott immer heilt oder nicht, solange bist du wieder einigermaßen unschädlich gemacht. Kümmere dich lieber irgendwie darum, dass du deinen Job machst und lieb weiter deine Geschwister, halt weiter irgendwie das Herz offen für sie, als irgendwie dich nur noch irgendwie darum zu drehen, da irgendwelche Diskussionen zu haben und irgendwelche Kämpfe auszufechten. Das ist etwas, was total müßig ist. Und letzten Endes, ich kann echt super gut irgendwie damit leben, wenn andere Leute sagen, oder andere Christen es völlig anders sehen. Und wenn Leute sagen, hey, Gott heilt nicht immer und ich lerne gerade, was total gut ist mir durch meine Krankheit, dann sage ich, okay, in Ordnung. Nehme ich dir nicht weg, will ich gar nicht drüber diskutieren. Wenn du irgendwann mal offen bist, dann können wir gerne reden, aber so momentan lassen wir es einfach stehen. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, wir kommen an dem Punkt ganz einfach nicht weiter. Aber es ist auch kein Grund, einen Glaubenskrieg anzufangen oder jetzt irgendwie, wer weiß, wie rumzustressen, sondern da muss man halt dann ganz einfach mit leben. Langsam wirst du in Dienst reinkommen. Gerade auch, wenn es sich rumspricht, dass die ersten Leute vielleicht geheilt worden sind durch dich oder du eine Offenheit hast, für andere Leute zu beten, werden wahrscheinlich immer mehr Leute zu dir kommen und werden dich fragen, ob du auch mal für sie betest. Und du wirst vielleicht sogar mal Einladungen kriegen, irgendwo ein bisschen was über Heilung zu sagen oder im Heilungsgottesdienst mitzuarbeiten oder was weiß ich was. Also es wird auf jeden Fall immer mehr irgendwie an Dienst kommen. Und es ist total wichtig, irgendwie, dass es nicht theoretisch bleibt. Also wir können es uns nicht leisten, dass es theoretisches Wissen ist. Wenn Bibel über Erkenntnis redet, dann ist nie damit gemeint, dass du mehr im Kopf hast, sondern ist damit gemeint, dass du mehr im Herzen hast und dass du mehr Erfahrungen machst. Und Erfahrungen gehen tatsächlich nur über Mitarbeit und es funktioniert nur darüber, dass du mitbetest und dass du selber aktiv wirst. Es ist auch so eine Sache, dass du nie in einen Dienst reinkommen wirst, wenn du nicht bereit bist, auch ein bisschen was an Mühe und Frust irgendwie zu investieren, um irgendwie die ersten Enttäuschungen wegzustecken und es dann irgendwann zu erleben, dass es immer mehr wird und dass es besser läuft. Ich kenne fast keinen Prediger, der Berufsprediger geworden ist, wo nicht irgendwie die ersten Predigten schrecklich waren. Und das ist im Heilungsdienst ist es genau das Gleiche. Stimmt? Ja. Boah, 2 Jahre. Krass. Ja, solche Geschichten hast du überall. Und ich habe mittlerweile mir so eine Gewohnheit gemacht, mal wenn ich ein Heilungsbuch lese und es ist, schreibt jemand über seinen Weg da rein, schreibe ich es mir immer raus. Weil das Komische ist, irgendwie, dass die meisten Bücher von irgendwelchen Heilungsprofis, da hast du das Gefühl, die sind damit auf die Welt gekommen und es hat immer geklappt. Und manchmal hast du dann so diesen kleinen Nebensatz, wo dann drin steht, ja, das waren auch Kämpfe. Und wenige kriegen das hin, dass sie offen sind und ehrlich irgendwie über den ganzen Enttäuschungsweg und die vielen Frustrationen irgendwie berichten, die vorher gekommen sind, als sie noch nicht da drin waren, aber eine totale Sehnsucht danach hatten, reinzukommen. Aber mittlerweile habe ich schon einiges irgendwie an Zeugnissen und Geschichten zusammengesammelt, wo Leute halt einfach wieder darüber geredet haben, was sie erlebt haben oder wie es war, irgendwie da reinzukommen. Ich möchte euch mal eins vorlesen von John Wimber, weil ich das total beeindruckend finde. Und er schreibt in seinem Buch Heilung in der Kraft des Geistes: Als ich anfing, für Kranke zu beten, war dies gleichzeitig eine Zeit der Reinigung. Gott zeigte mir meinen Stolz und meine Unabhängigkeit. 10 Monate betete ich für Kranke und 10 Monate gab es nur Misserfolge. Ich wurde ausgelacht und verspottet, doch ich blieb bei meinem Entschluss, für die Kranken zu beten. Oft wurde ich zornig auf Gott, doch er gebrauchte mich erst in dem Moment für Heilungen, als ich an das Ende meiner eigenen Kraft gekommen war und erkannte, dass ich nichts ohne ihn tun könnte. Und dann geht's weiter. Die Schwangerschaft der göttlichen Heilung in mir begann am nächsten Sonntag und dauerte 6 Monate. Innerhalb dieser Zeit handelte fast jede Predigt, die ich hielt, von göttlicher Heilung, 6 Monate lang. Es waren erst wenige Wochen vergangen, da sagte mir Gott, dass ich nach jeder Predigt einen Altarruf für die Kranken machen sollte, damit wir für sie beten könnten. Beim ersten Mal wurde keiner geheilt. Im Gegenteil. Einige von denen, die für die Kranken beteten, steckten sich sogar bei diesen an. Wir bekamen Grippe, Erkältungen, Kopfschmerzen. Das Ganze war eine sehr demütigende Erfahrung. Wieder ein paar Seiten weiter. Doch am nächsten Tag sagte Gott erneut, dass ich einen Altarruf machen sollte, sowohl im Morgen- als auch im Abendgottesdienst. Und so ging es 8 oder 9 Wochen lang. Immer noch war kein einziger geheilt worden. Mit der Zeit wuchs in mir Enttäuschung und ich fühlte mich verletzt. Einige Leute verließen die Gemeinde. Sie wollten bei so etwas Törichtem nicht länger mitmachen. Als Woche um Woche verging, ohne dass wir einen Erfolg sahen, wurde ich mutlos. Einmal, als ich in der Bibel las, um mich auf eine Predigt vorzubereiten, wurde ich so zornig, dass ich die Bibel zuschlug und sagte, ich predige nicht mehr über Heilung. Da sprach Gott ganz klar zu mir, entweder du predigst mein Wort oder du kannst gehen. Gehen? Fragte ich voller Angst. Was meinst du mit gehen? Ohne auf meine Frage einzugehen, sprach der Herr zu meinem Herzen, predige dein Wort, mein Wort, nicht deine Erfahrung. Wir beteten also weiter für die Kranken. Durch unser Versagen wurde uns schmerzlich bewusst, dass es uns an Erkenntnis fehlte. Wir wussten nicht, wie wir beten sollten. Ich begann die Bibel genau zu durchforschen, um mehr über Heilung zu lesen. Auch las ich alle christlichen Bücher zum Thema, die ich finden konnte. Ich wollte wissen, wie ich jedes Mitglied meiner Gemeinde für den Heilungsdienst ausbilden und zurüsten könnte. Nachdem wir 10 Monate lang ohne Erfolg gebetet hatten, erlebte ich meine größte Niederlage. Ein paar Auslassungszeichen. Ganz verzweifelt hörten wir schließlich auf. Ich war so am Ende, dass ich mich auf den Boden warf und zu weinen anfing. Das ist nicht fair, schrie ich. Du sagst, dass wir predigen sollen, was in deiner Bibel steht, aber wenn wir uns danach handeln, lässt du uns im Stich. Mein Herz war zerbrochen. Nach ein paar Minuten kam ich wieder zu mir und sah mich um. Die anderen Männer lagen auch alle auf dem Boden und schrien zu Gott. Unser Misserfolg hatte uns zerbrochen. Ich schlich nach Hause und legte mich ins Bett. Ja, und dann kommt irgendwann dieser Morgen, wo er zu einer Frau gerufen wird, die ganz schwer Erkältungs-Grippe-Zeug hat. Und er kommt irgendwie total mutlos und wieder hingekrochen und sagt, okay, ich bete jetzt mal für dich. Und wie dreht sich um, wie legt sich zurück, was so zurecht, was er ihr sagen kann, warum Heilung halt nicht immer funktioniert. Und zu seiner riesengroßen Überraschung sitzt die Frau im Bett und sagt, hurra, ich bin gesund, ich koche dir jetzt noch einen Kaffee und dann gehe ich arbeiten. Und ab dann ging es irgendwie anders und er ist durchgekommen. Ey, und keine Ahnung, warum das so ist und wie ob es irgendwie... an was für Faktoren es auch liegt, aber es ist in der Regel so, dass es wirklich lange Zeit dauert, um reinzukommen. Ich glaube, dass Heilung tatsächlich in Deutschland im Moment der teuerste Dienst ist. Und das ist so der Dienst ist, wo das Feld am unbebautesten ist, wo irgendwie so viel gegen diskutiert wird und argumentiert wird, wo in den Gebetsbüchern irgendwie beider Landeskirchen eigentlich in den Gebeten für Krankheit immer irgendwie wieder das ist, irgendwie der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn und Gott wieder der Buhmann ist und wo einfach der Boden nicht vorbereitet ist. Früher in der Reformation irgendwie war es super schwer, irgendwie zu glauben, dass Gott einen Menschen wirklich aus Gnade und Glauben errettet. Und viele Leute haben Bibel studiert und haben ihr ganzes Leben keine Heilsgewissheit gekriegt. Mittlerweile ist es super leicht, Heilsgewissheit zu kriegen, weil die Kirche konsequent seit 500 Jahren predigt, dass Glaube und Gnade dazu führen, dass ein Mensch errettet wird und dass Werke nicht notwendig sind. Aber in der gleichen Zeit haben wir gegen Heilung gelehrt. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt einen Boden vorbereiten müssen und mit einer gleichen Entschiedenheit das predigen. Und dann wird es vielleicht für unsere Kindeskinder irgendwann ganz einfach sein. Und man wird keine Probleme mehr haben, Krebs oder was weiß ich was, irgendwie wegzubeten, weil einfach die Kirche ein Erbe hat in diesem Bereich. Aber im Moment ist es noch wirklich ein super schwieriger Bereich. Und jeder, der reinkommen will, tut gut daran, ein paar Jahre einzukalkulieren und sich nicht enttäuschen zu lassen und entmutigen zu lassen, wenn das tatsächlich auch ein paar Jahre dauert. Ich habe fast keinen von den großen Heilungsleuten gesehen, die nicht eine lange Zeit gebraucht haben, reinzukommen. Es gab ein paar Naturtalente, so ein William Branham zum Beispiel, der irgendwie als Kind schon vom Engel besucht worden ist und dann mit was weiß ich, super jungen Jahren angefangen hat. Aber viele von denen haben wirklich Jahre gebraucht, Jahrzehnte gebraucht, immer wieder Bibel studiert, immer wieder ausprobiert, nichts erlebt, aber immer wieder dran geblieben und dann irgendwann erlebt, dass sie reingekommen sind und durchgebrochen sind. Also es ist keine gute Nachricht vielleicht, aber ich will auch nicht vorgaukeln, dass es irgendwie einfach ist. Ich meine, dass es sich lohnt, den Weg zu gehen. Ich meine, dass wir eigentlich auch keine große Alternative haben. Also die Alternative ist, den Status quo zu wahren, keine Heilungen zu erleben, nichts Übernatürliches zu haben, nicht den Lauf der Geschichte zu verändern und nicht eine Stadt zu erretten und diese ganzen Sachen, weil es ist keine valide Alternative. Und wenn du reinkommen willst, dann investier Zeit. Und hab eine hohe Frustrationstoleranz, dass du wirklich ein halbes Jahr jeden Tag für Kranke beten kannst und es passiert nichts und es nicht irgendwie in dir dann hochkommt, so ja, dann mache ich es halt nicht mehr, dann höre ich es halt auf, sondern dass es im Gegensatz dazu vielleicht sogar eher irgendwie so eine Motivation weckt, dass du dir bei jedem Kranken, wo es nicht funktioniert hast, sagst, jetzt erst recht. Wenn das bisher nicht funktioniert hat, morgen wird es gehen, nächstes Mal wird es gehen und ich werde rein investieren, bis es wirklich geklappt hat. Ich meine, dass wenn einer einen Durchbruch hatte, wird es wahrscheinlich für den Rest und für die Gemeinde einfacher sein, reinzukommen. Wenn einer ein paar Prinzipien verstanden hat davon und gelernt hat, wie solche Sachen funktionieren, wird es für die nächsten Leute leichter sein. Dass es heute so einfach ist, Sprachengebet zu empfangen, hat nur irgendwie was damit zu tun, dass es 1901 da Leute in der Topeka Bible School gab, die so lange gebetet haben, Wochen durchgebetet haben, bis zum ersten Mal seit Jahrhunderten Sprachengebet wieder da war. und dass danach die Pfingstbewegung es gepusht hat ohne Ende und einfach mittlerweile es leicht geworden ist, da reinzukommen. Mit Lobpreis ist es genau das Gleiche. Irgendwie heute ist das völlig normal. Man hat charismatischen Lobpreis, singt ein bisschen in Sprachen dabei, hat Eindrücke und so. Aber irgendwie vor 30 Jahren, irgendwie da gab es das nicht. Da gab es eine Kirchenorgel und man hat Lieder gesungen und da war nichts, irgendwie ist nichts mit dem Heiligen Geist abgegangen dabei. Aber mittlerweile haben wir ein reiches Erbe da drin und wir können da leicht reinkommen. Und wir sind die Leute, die jetzt Möglichkeit haben, Pioniersarbeit zu leisten und Heilung richtig nach Deutschland reinzubringen. Und es wird Generationen nach uns zugutekommen, es wird leichter werden, für sie reinzukommen. Ich habe eine Vision gehabt für die 2000 irgendwas, keine Vision, aber irgendwie so ein Wissen, und das ist mir zur Vision geworden, nämlich, dass in Deutschland der Heilungsdienst mal so normal werden wird wie Sprachengebet jetzt. Es beten nicht alle in Sprachen, aber in jeder Gemeinde gibt es Leute, die in Sprachen beten. Und sogar wenn du in einer Brüdergemeinde bist, wie offiziell irgendwie alle Leute sagen, dass die Wirkungen des Heiligen Geistes aufgehört haben, ich garantiere dir, da sind Leute, die irgendwann in ihrem Gebetsleben in Sprachen beten, aber sich nicht trauen, das irgendwem zu sagen. Und oft werden die dann kennen und das ist total cool. Also es gibt überall Leute, die in Sprachen beten. Und so wird es überall sein, dass es Gemeinden gibt, die im Heilungsdienst sind und dass in jeder Gemeinde es normal ist, und wie dass Heilungen passieren und dass man es hört, oder dass es wenigstens eine Nachbargemeinde gibt, wo Heilungen passieren und Heilungsdienst wird normal. Ich habe es auch beobachten können jetzt über die letzten Jahre. Es ist tatsächlich so, Heilung wird in Deutschland ein Modethema gerade. Bin ich voll froh drüber. Also mittlerweile sind es die konservativsten Gemeinden eigentlich, irgendwie, die sich danach ausstrecken und wo Heilungsseminare stattfinden und wo man Bibel liest in diese Richtung, wo man einfach reinkommen will und diese Wahrheit Gottes wiederentdeckt. Und es ist so meine große Hoffnung, dass jetzt einfach so eine Zeit kommt, wo Gott ausschüttet, ausschüttet, ausschüttet und Heilung wieder ein Thema wird. Ich hatte mich sehr gefreut, als das in Lakeland losgegangen ist. Habt ihr das mitgekriegt? Lakeland-Erweckung von Mai bis irgendwann August. Todd Bentley in Lakeland, Florida, eine Erweckungswoche, eigentlich nur 3 Tage halten wollte. Und dann kam so eine Heilungserweckung da rein, dass sie das auf unbestimmte Zeit verlängert haben und dann eine Location nach der anderen benutzt haben, weil es immer zu klein geworden ist. Und es ist eine Riesenbewegung eigentlich daraus geworden. Guard TV hat das dann übertragen, irgendwie zur besten Sendezeit, ihr ganzes Abendprogramm gecancelt, um die Gottesdienste weltweit zu übertragen. Und es gab danach also wirklich Heilungsveranstaltungen auf der ganzen Welt, die davon inspiriert worden sind. Es haben sich Leute irgendwie in so abgefahrenen Ländern wie Iran bekehrt, irgendwie, weil sie da was mitgekriegt haben. Also echt das Feuer irgendwie um die ganze Welt gegangen. Ist leider, hört man davon nicht mehr viel. Irgendwie die Gott-TV überträgt es nicht mehr. Und Todd Bentley hat leider massive Eheprobleme gekriegt und ist deswegen einigermaßen weg vom Fenster. Ich hoffe irgendwie, dass er nicht einer von Gottes Generälen ist, die fallen und nicht mehr hochkommen, sondern dass er wieder hochkommt. Aber es hat mir das Thema in Deutschland nochmal total angefacht, weil es jeder mitgekriegt hat. Und natürlich gab es viele Diskussionen, die pro und contra waren und viele, die es ganz schlimm gefunden haben. Aber es ist für mich ein Zeichen dafür, dass Gott es wieder irgendwie mehr hochholt und dass er es will, irgendwie, dass mehr auch nach Deutschland davon kommt. Und es gab einige Prophetien darüber, dass es in Deutschland passieren wird und dass Heilung nicht in erster Linie in den Gemeinden passieren wird, sondern dass es auf der Straße passiert, in Cafés und Restaurants, und dass einfach für Leute gebetet wird, ganz natürlich, und dass da Heilungen kommen. Und dass es einfach außerhalb der Gemeinden passiert, nicht in den frommen Strukturen, aber dass Gott seinen Geist wieder mehr ausgießt und dass wir mehr irgendwie davon erleben. Und ich freue mich total darauf, weil irgendwie hat es mein Herz angesprochen und ich glaube, dass es passieren wird. Und ich meine auch, dass ich seitdem einen gewissen Zuwachs gesehen habe an Heilungen, also viel mehr Gemeinden, die eben auf den Zug aufspringen, viel mehr Leute, die dafür beten und auch tatsächlich mehr Zeugnisse, mehr Geschichten darüber, dass es passiert. Teilweise total abgefahrene Sachen, also wenn ihr mal so einschlägige Webseiten lest, irgendwie wo Leute sich damit beschäftigen, also es sind so gute Sachen passiert irgendwie schon in diesem Jahr und ich glaube, das ist wirklich erst der Anfang und es wird passieren, dass Heilung normal ist, dass wir eine Heilungserweckung mal wieder kriegen nach Deutschland. Halleluja, Amen. Oh, Amen. Wusstet ihr übrigens, dass man die Konfession oder so die Art, irgendwie zu glauben, einer Gemeinde am Amen erkennen kann? Das ist tatsächlich so. Also je abgefahrener die Leute in ihrer Spiritualität sind, umso länger ist das Amen. Das ist so die goldene Regel. Also die Leute, die Amen sagen, da ist meistens irgendwie nicht so viel, aber irgendwie diese ganz wilden, dass man Amen. Ja, so ist das. Mit der Zeit, und das ist jetzt noch ein ernster Punkt, und der ist schwer vom Verstand her zu greifen, aber ich will es trotzdem sagen und hoffe, dass ein paar irgendwie das mitkriegen. Mit der Zeit wird sich das Gespür für die Salbung entwickeln. Und Salbung ist ein frommes Fachwort, das mit dem ich immer Probleme gehabt habe. Mittlerweile benutze ich es, habe ich es nicht benutzt, weil ich nicht wusste, was es sein soll. Wenn du in der Bibel mal danach guckst, da ist nicht viel drüber die Rede. Es gibt drei Stellen im Neuen Testament, glaube ich alle im ersten Johannesbrief, wo von der Salbung die Rede ist. Und eigentlich ist immer der Heilige Geist gemeint. Und ich definiere Salbung so irgendwie als etwas, was der Heilige Geist jetzt im Moment machen will. Ein Gespür dafür, dass ein bestimmtes Thema gerade besonders auf Gottes Herzen liegt und dass Gott irgendwie gerade in einen bestimmten Bereich irgendwie ganz besonders rein will. Und ich mag diese Art, mit Gott zusammenzuarbeiten. Wenn es nicht mehr darum geht, was du auf dem Herzen hast, sondern wenn du so eine Einheit mit deinem himmlischen Vater hast, dass du merkst, was Gott jetzt gerade tun will. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 21, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus war offensichtlich in dieser engen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist oder mit dem Vater durch den Heiligen Geist, dass er es gemerkt hat, was Gott tun will und dass er seinen Gottesdienst und Veranstaltungen die Richtung geben konnte, die Gott gerade machen wollte. Und das ist eine Herausforderung, so zu leben, und ich empfinde mich selber noch sehr am Anfang davon, aber ich erlebe das irgendwie immer mehr, irgendwie, dass ich irgendwo predige und auf einmal sagt der Heilige Geist, predige über was anderes. Ich nehme keine Predigteinladungen mehr an, wenn ich festgelegt bin. Das sage ich immer vorher. Es kann sein, dass ich über euer Thema predige und es kann sein, dass ich nicht darüber predige und was völlig anderes ist. Und wenn ihr damit leben könnt, dann komme ich. Wenn nicht, dann nicht. Weil ich es irgendwie ganz oft habe, dass ich rede und auf einmal merke ich, Gott will eine ganz andere Richtung. Ich habe ein Heilungsseminar in Frankfurt gemacht, da waren auch zwei Leute hier von euch. Und irgendwie ging es ganz oft wieder darum, um finanzielle Sachen, weil ich einfach gemerkt habe, Gott will da was Finanzielles machen. Und ich habe relativ wenig von meinem Heilungszeug eigentlich so gelehrt, wie ich es normalerweise tue, weil irgendwie immer wieder irgendwie das war, irgendwie was Finanzielles und setzt was frei und hilft Leuten irgendwie da reinzukommen, weil das irgendwie das Thema war, das Gott hatte. Und das Thema, was Gott hat, ist wichtiger als das Thema, das wir haben. Und das große Ziel dabei ist einfach, dass du weißt, was der Vater gerade tun will und dass du vielleicht übers Weinfest gehst und du siehst jemanden und du weißt, wie das Gott irgendwie jetzt auf diese und jene Weise in sein Leben hineinsprechen will. Und du traust dich und gehst hin und machst das. Und du empfindest es, irgendwie, was der Heilige Geist gerade tun will. Das ist so diese totale Kooperation mit dem Heiligen Geist und das kann das Leben total ändern. Es kann Gottesdienst völlig über den Haufen werfen, wenn da so diese Sensibilität ist. Du kannst auf einmal nicht mehr richtig planen, sondern es kann sein, wie das Gott reinhaut und dass es auf einmal irgendwie ganz anders ist. Ich habe es, glaube ich, einmal oder zweimal irgendwie in Remscheid erlebt. Ich bin mit einer Predigt da reingekommen, wusste, ich soll die halten oder dachte, ich soll die halten und irgendwie kurz vorher irgendwie sagt Gott so, nee, der soll predigen und ich predige nicht. Ja. Habe ich dann gemacht. Hab dir natürlich dann meine Predigt gegeben und die hat die dann vorgelesen. nee, da hat das, habe ich mir natürlich so die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Und ich mag das irgendwie. Ich mag dieses Nicht-Wissen, wo es lang geht und dieses völlig auf Gott geworfen sein. Als die Israeliten durch die Wüste gegangen sind, ist es genauso gewesen. Wolkensäule bei Tag, Feuersäule bei Nacht. Und du hast gerade dein Camp aufgebaut und hast dein Zelt stehen irgendwie und hast deinen Grill angeschmissen. Auf einmal geht die Säule wieder hoch und sofort alles einpacken und hinterher. Und keine zweite Chance, du kannst nicht sitzen bleiben, irgendwie, sondern du musst irgendwie sofort aufstehen und hinterher gehen. Hey, und das ist das Leben im Glauben. Du folgst der Inspiration des Heiligen Geistes und der Heilige Geist sagt, geh dahin, okay, dann gehe ich dahin. Irgendwie ganz egal, irgendwie, ob ich das vorher auf dem Plan hatte oder nicht. Ein anderer großer Erweckungsprediger, Evan Roberts hieß der, der war in Schottland, Wales oder so, ich weiß es nicht mehr. Er hat gesagt, ich werde nur predigen, wenn Gott mir ein Wort gibt. Und so gab es Veranstaltungen da haben 2000 Leute darauf gewartet, irgendwie, dass er anfängt zu predigen. Und er hat irgendwie auf der Bühne gekniet und Gott hat ihm nichts gesagt und er hat nicht gepredigt. Finde ich total abgefahren. Also ich meine, da braucht man eine gewisse Freiheit von Menschenfurcht auch, um das zu machen. Aber er hat das echt konsequent durchgezogen. Er hat gesagt, ich mache nur das, was Jesus sagt. Und diese Intimität mit dem Heiligen Geist ist irgendwie etwas, da kann ich nicht drüber lehren, das ist ganz komisch. Ich kann euch ein paar Bibelstellen sagen, aber ich kann nicht sagen, es geht so oder so, sondern hoffe irgendwie, dass irgendwie so ein Floh des Geistes kommt und dass er euch in irgendeiner Weise anspricht und dass ihr irgendwie etwas hört, was ich nicht gesagt habe, weil es einfach vom Heiligen Geist direkt kommt. Ich hatte mal, ein Freund von mir hat mir mal gesagt, dass die Heilungssalbung, war so ein Nebensatz, ich glaube, er hat das gar nicht gemerkt, dass die Heilungssalbung eine andere Frequenz hat als andere Salbungen und dass wir es deswegen oft nicht wahrnehmen. Natürlich ist das nicht wörtlich gemeint mit einer Frequenz, aber irgendwie hat das in mein Herz gefallen und ich habe so drüber nachgedacht und mir ist eins aufgefallen, nämlich wenn der Heilige Geist kommt, dann hat er bei mir immer die gleiche Manifestation. Am Anfang war es, immer wenn der Geist gekommen ist, bin ich bereit geworden und habe das irgendwie gemerkt, irgendwie so, ich fange an zu schwanken und das Freude und sowas und das war irgendwie Heiliger Geist. Als das dann nicht mehr war und ich meine Lehrbegabung entdeckt habe und bis heute ist es so, dass immer wenn der Heilige Geist kommt, dann habe ich Erkenntnisse. Das merke ich irgendwie einfach daran, das Wort Gottes steigt in mir auf und ich habe Ideen dazu und Querverweise und sonst was oder eine Predigt im Kopf. Das ist immer, wenn der Heilige Geist kommt. Egal wo ich bin, wenn es heftig ist, es kommt immer durch Erkenntnis. Und ich habe mir gesagt, hey, das muss auch möglich sein, dann was anderes zu erleben, weil dann ist der Geist ja auf jeden Fall da. Und so habe ich mir Mühe gegeben, dass immer, wenn Erkenntnisse kommen, dass ich mir sage, nein, ich gehe jetzt weiter irgendwie da rein. Ich werde mich nicht irgendwie damit aufhalten, jetzt irgendwie das aufzuschreiben oder auszuarbeiten, sondern ich bete dann lieber, okay, Heiliger Geist, zeig mir mal eine andere Schattierung von dir. Und bitte bring mich doch jetzt mal ins Emotionale rein oder gib mir prophetische Eindrücke oder Worte der Erkenntnis oder was weiß ich was, um irgendwie auch diese Schattierungen des Heiligen Geistes kennenzulernen. Und ich meine, dass wahrscheinlich irgendwie die meisten von euch eine Sache haben, woran du merkst, dass der Heilige Geist da ist. Ein Gespür, ein Kribbeln, Tränen in den Augen, Mitleid, irgendetwas, irgendwie, wo du merkst, dass er da ist. Und vielleicht ist das auch eine Übung irgendwie für euch, wie das Gleiche, was ich da mache, dass ihr euch dann mal irgendwie zurückzieht und sagt so, nee, ich wertschätze das total, dass du auf diese Weise kommst, aber ich bitte dich, dass du mir auch andere Schattierungen deiner Salbung zeigst und dass du mir mal anders begegnest als so, wie es immer ist und du einfach mal dafür offen bist, dass Gott dir was anderes zeigt. Und letzten Endes, der ganze Bereich irgendwie des Übernatürlichen und der unsichtbaren Welt, der ist so groß. Da ist so viel zu erleben, dass du in einer Lebenszeit sowieso nicht irgendwie damit auskommen wirst. Aber wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir eine Art von Gottes Erleben haben, sondern lieber versuchen, möglichst viel von dem kennenzulernen, was Gottes Geist machen kann. Und es ist toll. Das ist wirklich toll. Und ich glaube, dass du feststellen wirst, dass du mit der Zeit, je mehr du gehorsam gewesen bist und das umgesetzt hast, was Gottes Geist sagt, dass du immer mehr sensibel dafür wirst, wie Gott dich anspricht. Und vielleicht ist es am Anfang so, dass du einen heftigen Gottesdienst brauchst, um irgendwas von Gott zu erleben, aber du kannst nicht dahin kommen, dass es im Alltag ist. Dass du auf einmal irgendwie spürst, irgendwie, dass da gerade irgendwie so sanfte Säuseln des Heiligen Geistes da ist und er mit dir redet. Oder dass du in einer ganz komischen Situation irgendwie auf einmal so deine bekannte Gänsehaut hast und merkst, oh, ist da. Und dass einfach immer mehr Gemeinschaft da ist und Austausch da ist und diese Abhängigkeitsbeziehung mit dem Heiligen Geist immer tiefer wird und du offener dafür bist, das zu machen, was er dir sagt. Und im Leben Jesu siehst du das auch. Er hatte eine riesengroße Prinzipiensicherheit. Er war ganz sicher, wie das Gott immer handeln wollte, der Heilige Geist in ihm. Aber er war auch total offen dafür, dass Gott ihm sagte, wie er es machen will. Und es ist nicht möglich, wie Jesus in seinem Heilungsdienst auf eine Methode festzulegen. Er hat immer anders gemacht. Und offensichtlich war da irgendwie diese Abhängigkeit, wie dass er gewusst hat, okay, Blinder steht vor mir, was soll ich machen, Herr? Hände auflegen? Nein? Ah, okay, auf die Erde spucken, Brei machen und auf die Augen streichen. Ich meine, dafür brauchst du schon Sensibilität des Heiligen Geistes. Er hat es auch nicht immer so gemacht. Und es ist blöd, an einer Methode festzuhalten, wenn Gott vielleicht was anderes machen will. Und es ist gut, wenn wir diese Sensibilität haben, weil es unser Leben bereichern wird und weil es den Dienst, den wir haben, auch bereichern wird und weil dadurch das Leben echt spannend wird. in dieser Phase wird das relativ normal für dich sein, dass du übernatürliche Sachen erlebst. Es wird vielleicht manchmal schwanken. Und ich habe es auch. Ich habe Phasen irgendwie, wo super viel passiert. Und dann habe ich Phasen, wo nichts passiert. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte mal eine Phase, dass fast jeder irgendwie geheilt worden, für den ich gebetet habe, der Rückenschmerzen hatte. Und das war sicherlich eine Quote über 80%. Und danach kam ich für so eine Phase, dass keiner geheilt worden, für den ich gebetet habe, der Rückenschmerzen hatte. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie der Punkt ist mir, dass du irgendwann dahin kommst, dass es natürlich wird und dass es einfach wird und dass du relativ regelmäßig was erlebst und dass es wie so ein Ding ist, in dem du wirklich wandelst und wo es nicht mehr schwer ist, reinzukommen. Und dann könnte sich etwas anderes entwickeln, nämlich dass nicht nur der Dienst entspannt wirst, sondern dass du anfängst weiterzugeben. Dass du geistliche Vaterschaft und geistliche Mutterschaft entwickelst und eigentlich ist für mich erst der Prozess da abgeschlossen. Der Prozess des Lernens ist erst dann abgeschlossen, wenn du das, was du hast, effektiv an andere Leute weitergeben kannst. Und natürlich kannst du das in jeder Stufe machen. Das, was du verstanden hast, das kannst du weitergeben. Aber es kommt irgendwann so eine Stufe, wie da ist das eigentlich dein Hauptjob. Und da gibst du einfach nur weiter. Da werden Leute dich ansprechen und fragen, hey, kannst du mein Mentor sein? Kannst du mir beibringen, in solche Sachen reinzukommen? Kannst du mir den Rücken stärken und zur Seite stehen? Und du kannst es machen und es ist völlig locker für dich. Und du kannst es einfach weitergeben. Und ich glaube, das ist irgendwie das Ding, wo Gott eigentlich jeden von uns haben will, dass wir Leute sind, die weitergeben, die coachen, die trainieren, die Mentor, geistliche Väter und Mütter sind. Und dass es nicht irgendwie so geplant ist, irgendwie, dass alle Leute die gleichen Schwierigkeiten haben, in übernatürliche Dienste reinzukommen wie wir, sondern dass es einfach auch unsere Bestimmung ist, dass wir den Boden vorbereiten und unseren Kindern und Kindeskindern helfen, leichter irgendwie da reinzukommen, indem wir einfach einen Weg vorgegangen sind und ihnen jetzt helfen können, nicht die gleichen Sackgassen zu gehen wie wir, nicht die gleichen Umwege zu machen wie wir, sondern das einfach weitergeben. Und deswegen bitte ich euch, das auch so im Auge zu behalten, dass ihr echt dahin kommt, dass ihr Leute seid, die weitergeben. Dass ihr auch den Stab irgendwann mal weitergebt, wenn das irgendwie so weit ist. Und dass nicht irgendwie das Wissen, das ihr habt, mit euch aussterbt. Und das ist irgendwie auch was, das haben viele Erweckungsbewegungen, haben es nicht hingekriegt, irgendwie das effektiv weiterzugeben, was sie hatten. Als Smith Wigglesworth gestorben ist, da war keiner irgendwie, der seinen Dienst übernommen hat oder so, der war einfach weg. Bei Amy Semple McPherson war es zum Glück anders. Sie hat tausende von Leuten ausgebildet und hat da ihre Kirchen gegründet. Und dadurch ist einiges von dem erhalten geblieben, was sie hatte. Und sie hat dieses Prinzip irgendwie schon verstanden. Deswegen schätze ich, dass es eh auch in eurer geistlichen DNA eigentlich drin ist. Nicht nur das Übernatürliche, sondern auch das Weitergeben des Übernatürlichen. Aber es ist ein gutes Prinzip, irgendwie darauf zu achten, dass ihr alles, was ihr habt, weitergebt und multipliziert. Und dass nicht nur ihr selber reinkommt, sondern dass ihr anderen helft, reinzukommen. Und es ihnen ermöglicht, leichter reinzukommen. Ja, und dann kommt irgendwann die letzte Stufe im Himmel, wenn alle Krankheiten weg sind, alle Tränen abgewischt worden sind und wir nichts anderes mehr zu tun haben, als den Herrn anzubeten. Und dann sind wir endlich da, dass alles passiert, was wir uns wünschen oder schon passiert ist. Und dass wir Gott irgendwie so sehen, wie er wirklich ist. Und dann braucht man keinen Heilungsdienst mehr. Und das ist das Ende der Engelskala. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Bis wann? Hier vorne sind noch einige Plätze frei. Ja, unglaublich. Ja. Ja, die dürfen das auch. Ich sag das. Ach, schön, dass ihr alle so gut erholt aussieht jetzt. Halleluja. Ja, gleich. Also ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob ich schon alles gesagt habe, was ich sagen will, und dachte mir, nee. Deswegen noch eine Viertelstunde nehme ich mir noch eben. Und dann könnt ihr euch schon mal überlegen, was ihr fragen wollt. Ich vorbereite. Markus 11. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er, nämlich Jesus, Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Als sie am nächsten Morgen den Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Hoher Rabbi, sieh mal, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Jesus sagte zu ihm, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es auch geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil werden. Ich gebe euch keinen Hintergrund dazu, ihr müsst selber rausfinden, warum Jesus das mit dem Feigenbaum überhaupt gesagt hat und so, aber da hilft euch jedes Bibellexikon auch weiter. Petrus ist mein Lieblingsjünger. Früher war Johannes mein Lieblingsjünger, weil ich das so super fand, dass er immer so am letzten Abend mal so seinen Kopf an Jesu Brust hatte und um den Herzschlag seines Meisters zu hören und einfach irgendwie so ein lieber Typ mit so einer tollen Liebesbeziehung zu Jesus war. Aber mittlerweile hat sich das geändert und Johannes, das Weichei, ist abgeschrieben und mich interessieren mehr so diese harten Typen wie Petrus. Also wenn das bei euch anders ist, okay. Aber Petrus, was ich an ihm schätze, ist irgendwie, er war der Typ, der wollte Gottes Kraft und Herrlichkeit sehen um jeden Preis. 11 Jünger bleiben im Boot, Petrus geht raus. Keinem fällt der Feigenbaum auf und Petrus reibt sich die Hände und sagt, Meister, guck dir mal an, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist kaputt, das hat tatsächlich geklappt. Und ich glaube, er hatte so auch diesen Unterton in der Stimme, der sagte, bring mir das bei, ich möchte das auch ausprobieren können. Und Jesus gibt ihm eine Antwort, die für uns im Übernatürlichen absolut wichtig ist. Nämlich, er sagt, kannst du auch. Habt Glauben an Gott und ihr werdet größere Wunder erleben als das, was ihr da jetzt gesehen habt. Und so vieles von dem, was man heutzutage hört, da müsste Jesus eigentlich eine andere Antwort gegeben haben und müsste gesagt haben, Leute, das kann nur ich, weil ich der Sohn Gottes bin und ihr probiert das am besten irgendwie gar nicht erst zu Hause aus, das wird sowieso nicht funktionieren und wenn hier einer Wunder vollbringt, dann bin ich das und ihr könnt nur zugucken. Aber Jesus war ganz anders. Er hat sogar im Gegenteil dazu gesagt, Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Sachen, die ich tue, die wird er auch machen und sogar Größeres. Da überlege ich bis auf den heutigen Tag, was Jesus gemeint haben könnte mit Größeres wird er tun, aber ich glaube das einfach mal. Es wird möglich sein, größere Wunder zu erleben und zu tun, als Jesus selber sie erlebt und getan hat. Das heißt also, wie Jesus sagt ganz klar, Leute, ihr könnt es machen. Ihr könnt das machen. Er sagt das zu Petrus und er sagt es durch Petrus im Grunde genommen zu jedem von uns. Johannes 14, 12 gilt uns. Wir können die gleichen Sachen tun, die Jesus getan hat. Und der Grund dafür ist, dass Jesus seine Wunder nicht getan hat als ein Gott, der als Mensch verkleidet war, sondern er hat sie getan als ein Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dass protestantische Theologie das manches Mal so ein bisschen anders darstellt und sieht, aber ich glaube, dass es tatsächlich irgendwie genau das ist, was auf dem Boden der Schrift steht. Im Philipper steht drin, wie Jesus Mensch geworden ist. Und da heißt es, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und es gibt so eine theologische Diskussion darüber. Die einen sagen, wie das Jesus halt wirklich Gott war und sich als Mensch verkleidet hat. Und die anderen, so wie ich, sagen hier, Philippa ist eigentlich ganz klar, er entäußerte sich, griechisch keno, heißt so viel wie er schüttete sich aus, wie er schüttete seine göttlichen Attribute und Eigenschaften aus und war für diese 30 Jahre, in die er auf der Welt gelebt hat, war er nicht allgegenwärtig, nicht allmächtig, nicht allwissend, nicht diese ganzen Sachen, sondern er war ein Mensch. Und er hat auch keine Wunder getan, bevor bei seiner Taufe der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn gekommen ist. Erst dann geht es los und er heilt in der Kraft des Geistes und es passieren diese ganzen übernatürlichen Sachen. Das heißt also, Jesus hatte die gleichen Startvoraussetzungen wie wir. Er war ein Mensch und er hatte den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist hat er die Dinge getan, die er getan hat. Und wenn du eine Theologie hast, die sagt, irgendwie, dass Jesus weit über allen anderen gestanden hat, dann heißt das, dass du Jesus eigentlich auf so ein Podest stellst, dass er nie mehr für dich ein Vorbild sein kann, weil er ist ja irgendwie der Sohn Gottes gewesen und das, was er kann, das kann kein anderer. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie der Boden der Bibel ist, sondern dass der Boden der Bibel eigentlich ist, er war ein Mensch, er ist dem Menschen gleich gewesen, wie es Philippa sagt, und er hat in der Kraft des Heiligen Geistes seine Wunder getan. Die ganze evangelische, protestantische Theologie hat uns eine gute Antwort darauf gegeben, also auf die Frage gegeben, warum Jesus gestorben ist. Aber sie hat uns keine Antwort darauf gegeben, warum Jesus gelebt hat. Und es ist klar, wie das er mit seinem Tod irgendwie für uns bezahlt hat und dass uns das groß und wichtig sein soll. Aber es ist auch klar, dass er mit seinem Leben uns ein Vorbild gegeben hat und uns gezeigt hat, wie wir als seine Jünger leben können. Er hat uns ein Vorbild gegeben, wie es möglich ist, heilig zu sein und wie heilig man leben kann. Und er hat uns ein Vorbild gegeben im Übernatürlichen, dem wir nacheifern können, weil wir die gleiche Grundvoraussetzung haben wie er. Und das ist die gute Nachricht, die ich euch bringen möchte, bevor wir jetzt gleich in den Frageteil übergehen. Nämlich in dir ist der gleiche Heilige Geist, der in Petrus war, der in Jesus war, der in Smith Wigglesworth war, der bei Amy Sample McPherson wirksam gewesen ist. Es gibt ja nur einen Heiligen Geist. Und wir haben diesen Heiligen Geist, der durch den damals der Kranke an der Tempelpforte aufgestanden ist, durch den Amy Sample McPhersons Brandwunden verschwunden sind, der durch die ganze Geschichte hinweg ein Wunder nach dem anderen vollbracht hat. Das ist der Heilige Geist, der in jedem von uns ist. Und wir haben die gleichen Voraussetzungen, wie Jesus, Petrus und alle Leute sie gehabt haben. Und das ist Wahnsinn. Das ist ein wahnsinniges Erbe. Und das ist einfach das, was wahr ist über uns. Vielleicht glauben wir das noch nicht, dann ist das schade, dann sollten wir da reinkommen, dass wir es glauben. Aber es ist dieser selbe Heilige Geist, der bei uns ist und der jede Möglichkeit hat, die er da gehabt hat, die hat er jetzt auch. Und wir sollten anfangen, damit rumzuexperimentieren und es einfach mal ausprobieren. Sagen, gut, Heiliger Geist, wenn du da bist und wenn du Geistesgaben so gibst, wie du es willst, so heißt es im 1. Korinther 14 oder 12, 12 dann muss es ja möglich sein, dass eigentlich das Potenzial für jede geistliche Gabe in mir ist. Dann muss es doch möglich sein, irgendwie, dass auch ich ein Wort Erkenntnis haben kann. Dann muss es doch gehen, dass ich in Sprachen beten kann und so weiter, weil der ganze Heilige Geist in mir ist und damit das ganze Potenzial Gottes. Und ich glaube, wenn wir mal in solche Wahrheiten reinkommen, wie Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oder 1. Johannesbrief, dann heißt der in mir, es ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn wir in solche Wahrheiten mal reinkommen und das mal irgendwie Klick macht und richtig lebendig wird in uns, oh, ich glaube, dann wird das einiges freisetzen an Experimentieren im Bereich des Übernatürlichen und an Glauben daran, dass es möglich ist, tatsächlich Berge zu versetzen, wie Jesus es sagt, und nicht mehr alles bloß allegorisch zu sehen als ein Bild auf irgendetwas, was geistig passiert, sondern werden wir wahrscheinlich wirklich mal losgehen und das einfach mal ausprobieren, für einen Blinden zu beten oder zu prophezeien oder sonst etwas. Das sage ich auch gerade im Hinblick auf heute Abend. Wir wollen ja heute Abend auch hier noch einen schönen Segnungsgottesdienst haben. Und ich hoffe irgendwie, dass ihr nicht nur irgendwie mit der Motivation kommt, heute Abend für euch beten zu lassen, sondern dass ihr auch mit der Motivation kommt, euch heute Abend gebrauchen zu lassen. Und dass vielleicht schon so ein bisschen Ausbildung auch passiert hier bei dem Heilungsseminar. Ihr habt gestern was gehört, ihr habt heute was gehört. Und ich hoffe irgendwie, dass ihr einfach heute auch dabei seid, um mitzubeten, um selber irgendwie vor den Thron Gottes zu kommen, Hände aufzulegen und keine Ahnung, was wir noch so alles machen werden. Aber dass es auch wirklich ein Miteinander ist und dass ich hoffe mal, ihr mehr erlebt heute Abend als ich und dass vielleicht irgendwie mehr übernatürliches, prophetisches Heilen, das irgendwie durch euch passiert als durch mich. Also ich werde nicht neidisch oder eifersüchtig sein, sondern werde mich also super freuen, wenn irgendwie bei euch mehr Sachen geschehen als irgendwie durch mich und hoffe einfach, dass ihr mitmacht und dass ihr mit dem Glauben auch und der Motivation hier reinkommt, dass ihr wirklich denselben Heiligen Geist habt, den Jesus hatte. Gut, ihr seid dran. Zückt eure Notizbücher.
Wenn ich jetzt an den Sterben bin, konnte ich mal mit dem Sterben, ob ich mich heilen will, wie ich da. Und wie eine Riesenunsicherheit. Das ist meine. Oh nee, ich hab den Sterben. Gar nichts.
Oh, ich glaube, jetzt habt ihr das Radio angemacht. Okay, ich werde das einfach wiederholen. Also tendenziell weißt du, dass Gott heilt. Okay. Also dein Herz schlägt weitgehend für Hospizarbeit irgendwie und du arbeitest mit todkranken Leuten und weißt halt nicht, wie weit die ihr Leben Jesus übergeben haben oder nicht. Ja.
Aber tendenziell weckt man in dem Moment, wo die Mensch sich schon zum Beispiel abgeschlossen hat, da irgendwas zu geben. Das passiert ja doch. Was ich auch reingeschafft habe, wo ich mir denke, was passiert jetzt mit dem Mensch ab?
Habt ihr es verstanden? Okay. Und die Frage? Also dein Ziel wäre es auch wirklich, also dann ohne Angst dahin zu gehen und es einfach zu machen.
Letztendlich das, was du vorhin gesagt hast, so mutiger zu werden.
Dann ja.
Desto mehr ich Kassetten höre, Predigen höre, Bücher lese, habe ich dieses Feuer und merke auch, dass ich auf den Heiligen Geist höre. Ich habe nicht so das Gespür dafür, wann er da ist, aber es ist jemand zu sehen und wie ich gehe da jetzt einfach hin. Mehr wie, dass es nicht stimmen kann, kann nicht passieren.
Ja. Also ich finde es erstmal super, irgendwie. Ich finde, Christen müssen unbedingt in Hospizarbeit, irgendwie, also wenn die Letzten, die ein Mensch da trifft im Krankenhaus, Christen sind, dann ist das echt eine richtig gute Sache. Und ich würde vielleicht an deiner Stelle irgendwie eher evangelistisch auch arbeiten als heilungsmäßig und eher versuchen, mit ihnen über Jesus zu reden und auch über Ewigkeit und so. Also um da irgendwie schon mal für zu sorgen, dass sie Jesus noch kennenlernen, so auf den letzten Metern ihres Lebens. Und mit dem Heilen, also ich würde natürlich für sie beten, aber vielleicht machst du es einfach mal so irgendwie an ihrem Bett sitzen und ein bisschen beten und Heiligen Geist einladen und mal gucken, was passiert. Und also wäre es so was ich mache. Vielleicht wächst dann irgendwie auch der Glaubensmut so mit der Zeit und du traust dich mehr. Aber es ist auch irgendwie die Frage, wie dein Auftraggeber das so sieht. Also ich weiß nicht, wie die Hospize hier sind, aber bei uns in der Gegend werden die oft von der Landeskirche getragen und die sind sehr oft irgendwie auch tatsächlich dagegen, dass man für Leute betet oder da so seine Sachen da reinbringt. Und das wäre natürlich dann auch irgendwie so eine Sache, die du vielleicht dann auch beachten musst. Da. Kurz ich nicht verstanden. Okay, also ich frage mal, ob es einen Unterschied macht, ob man laut oder leise betet, also irgendwie in seinem Herzen oder dann laut. Also ich meine, generell macht es das ja, aber ich bin auch jemand, der so von der Autoritätsseite herkommt und ich finde, Autorität ist immer was mit Gebieten zu tun und laut sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass besondere Umstände besondere Möglichkeiten irgendwie schaffen und dass man dann vielleicht auch leise beten kann. Also es gibt auch Leute, mit denen ich auch nicht irgendwie laut bete, weil ich das Gefühl habe, dass sie das total erschrecken würde. Und da ist es dann auch in Ordnung, leise zu beten. Also Gott wird dich hören. Dann, also gerade jetzt auch in dieser Situation irgendwie, ne, wo es nicht so ganz klar ist, ob das irgendwie in Ordnung ist für die Leute, die das Hospiz leiten und so, würde ich dir eigentlich auch empfehlen, bete erstmal leise irgendwie in Gedanken oder weiß nicht, und flüster ein bisschen vor dich hin. Also ich denke mal, dass der Geist kommt dadurch. Ja.
Die
Ja. Habt ihr es alle verstanden? Aber dann machen wir es vielleicht anders. Vielleicht stören sich auch irgendwie die Signale von den Funksachen gegenseitig. Dann nehme ich einfach irgendwie die Keule und dann kann ich die auch irgendwie rumgeben. Problem. Okay, dann müsst ihr einfach immer nach vorne gehen. Wir haben ja auch zwei Mikrofone und dann kommt ihr nach vorne und nehmt euch eins davon. Das heißt, Entschuldigung, du müsst dann wirklich eben nach vorne kommen. Da musst du dich jetzt überwinden. Okay, wie war die Frage?
Ja, die Frage war halt, wenn ich jetzt leise bete für Leute, vorhin habe ich es schon mal gefragt, ich hatte einmal die Frage, ob das überhaupt was bringt, wenn ich alleine bete, weil es ja so ein Stück weit auch heißt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter euch. Aber da hast du mir vorhin schon ein bisschen Antwort drauf gegeben, dass es da auch andere Bibelstellen gibt. Also ich kann auch ruhig alleine dafür beten. Und die andere Frage war dann eben, wenn ich leise bete, weil ich jetzt zum Beispiel, ihr wisst ja alle, dass ich in der Rheinwelle arbeite und dann nicht immer die Leute mit einem, ist einfach die Zeit nicht dann dazu, das so einzufädeln, dass ich dann laut beten kann, ohne die da so zu kompromittieren. Und wenn ich leise bete, dann würden sie es aber nicht mitkriegen, dass letztendlich Gott da eine Wirkung getan hat. Und das fände ich halt auch schade. Ob da noch jemand für mich einen Gedankenimpuls hat.
Dankeschön. Gut, das war eine Frage an uns alle. Hat jemand einen Gedankenimpuls? Gut, dann hätte ich einen. Und wenn es funktioniert, dann kannst du ja nachher einfach sagen, hey, ich habe für dich gebetet. Oder ist dann vielleicht sogar einfacher, wenn das schon passiert ist. Und dann kannst du es immer noch nachträglich sagen. Also ich finde es generell echt besser, laut zu beten, aber wenn halt Umstände nicht das nicht möglich machen, dann muss es halt leise geschehen. Und dann kannst du es nachher immer noch sagen. Okay, dann geh den offensiven Weg, dann mach es laut. Also besser ist es natürlich. Gut. Okay, Frage ist, ob es bestimmte Vorgehensweisen im Heilungsgebet gibt, um sich selbst oder denjenigen zu schützen. Wovor schützen? Oder Mächte anzusprechen. Okay, also jetzt, wo es dann auch um Befreiungsdienst und sowas geht.
Mit Gebundenheit zusammenhängt.
Okay, ich bin echt gerade unsicher, ob Krankheit immer was Dämonisches hat. Also da wechsle ich meine Theologie relativ häufig. So. Also mindestens sehr viele Krankheiten haben ganz sicher was Dämonisches und oft merkst du es ja auch, wenn du mit Leuten betest und wie das da einfach irgendwie so eine Macht da ist und wie das da was Dunkles ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich nicht immer irgendwie der Fall ist, sondern dass es halt einfach Krankheiten gibt, die sind einfach körperlich oder vielleicht sogar auch nur seelisch und da ist irgendwie kein dämonischer Anteil. Ich gehe grundsätzlich beim Beten eigentlich davon aus, dass ich unter dem Schutz Gottes bin und dass der, der in mir ist, eben größer ist als der, der in der Welt ist. Und deswegen mache ich mir eigentlich gar keinen Kopf darum. Also ich bete nie vorher irgendwie um besonderen Schutz Gottes, es sei denn, ich habe einen Eindruck, irgendwie das zu tun, sondern gehe einfach irgendwie davon aus, dass ich geschützt bin und mache einfach irgendwie was, was Jesus mir sagt. Und ich habe es eigentlich auch noch nie erlebt, dass jetzt irgendwas übergesprungen wäre oder ich irgendwie was von dem anderen mitgenommen hätte, was ich nicht haben wollte oder selber angegriffen worden bin durch irgendwelche geistlichen Dienste da. Also da gehe ich einfach mal von aus, dass das in der Regel nicht passiert. Nun ist es allerdings auch so, ich bin kein Experte im Befreiungsdienst. Also ich mache Befreiungsdienste, wenn es sich gerade nicht vermeiden lässt und wenn da irgendwas sich da gerade am Manifestieren ist, gut, dann tue ich es auch. Aber ich bin kein Experte da drin. Ne? Also es kann sein, dass jemand, der jetzt da jede Woche und jeden Tag irgendwie fast irgendwie mit irgendwelchen dämonischen Mächten zu tun hat, der da was ganz anderes sagt als ich. Aber da ist dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen weitere Recherche nötig, irgendwie mal ein paar Bücher von den Experten lesen oder welche kennenlernen. Aber ich würde schon generell davon ausgehen, dass es einfach einen Grundzustand des Schutzes gibt. Und was das andere anbelangt, ich glaube nicht an Formeln oder irgendwie an Sachen, die man unbedingt abhaken muss beim Heilungsdienst. Also ich kenne das auch, dass ich für jemanden bete und auf einmal habe ich irgendwie das Gefühl Unvergebenheit. Und ich weiß, dass es dran ist, mit dem mal irgendwie zu reden und nachzufragen, hey, hast du irgendwo einen Groll auf Leute? Ist da irgendwas, wo du nicht vergeben kannst und so? Und dann kann es sein, dass das gerade hakt in dem Prozess, dass der Heilige Geist deswegen nicht durchkommt. Und wenn sie das dann bekannt haben oder Vergebung ausgesprochen haben, dann kommt da was. Aber es ist halt nicht immer so. Von daher versuche ich auch immer dann ein Ohr auf den Geist zu haben und zu hören, was der sagt, ob es jetzt dran ist, irgendwas zu binden oder zu brechen oder ob es dran ist, was Seelsorgerliches anzusprechen oder ob es dran ist, mit Öl zu salben oder einfach nur Hände aufzulegen oder anzublasen oder was auch immer man alles machen kann. Und bin da so offen dafür, dass Gottes Geist mir da was sagt, aber ich habe auch mittlerweile keine Standardmethode mehr. Also es gibt so Sachen, die ich am liebsten mache, Hand auflegen und Krankheit ansprechen, das ist so meine Lieblingsmethode, irgendwie das funktioniert auch eigentlich ganz gut bei mir, so in Jesu Namen husten, weiche und höre jetzt auf, aber es kann auch durchaus sein, dass Gott was völlig anderes sagt und deswegen würde ich einfach offen dafür sein und keine Standards versuchen aufzustellen. Charles und Frances Hunter, das ist so ein Heilungsehepaar aus Amerika, die haben viele Bücher darüber geschrieben, also vor allem Frances Hunter, die Frau von beiden, also die Frau... Der weibliche Part in dem Ehepaar. Und die hat gesagt, dass sie super viele Methoden eigentlich kennen und sie versucht einfach immer jede Methode durch, bis irgendwas greift. Und das mache ich dann auch manchmal. Also wenn es länger dauert, also wenn ich tatsächlich mal irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde mit jemandem bete, was gelegentlich vorkommt, dann kann das auch sein, dass ich irgendwie anfange mit Segnen und dann das dann anfange zu gebieten und dann noch mit Ölsalbe und sonst irgendwas und einfach alles durchprobieren, bis irgendwas funzt. Also ganz pragmatisch sein an dem Punkt. Ich höre auf meinen Heiligen Geist. Ja, also jetzt mal, das ist idealisiert, ne? Also es gibt auch bei mir irgendwie Situationen, wo ich mit jemandem bete und nichts höre vom Heiligen Geist und nichts spüre oder sonst was und einfach nur ein Standardprogramm durcharbeite. Also das gibt's alles, ne? Ich will das auch nicht, dass das so idealisiert dargestellt ist. Jeder, der im Heilungsdienst ist, hört die ganze Zeit irgendwie auf den Heiligen Geist und hat permanent irgendwelche Eindrücke. Also das gibt's halt auch, dass es überhaupt nicht da ist und du betest halt einfach nur und hast selber keinen Glauben und dem Herrn sei es geklagt, du hast vielleicht noch nicht mal Bock für diesen Menschen zu beten und bist nullstens offen für den Heiligen Geist und dann machst du halt einfach irgendwas, Hände auflegen, betest und oft schenkt der Herr trotzdem Gnade und es klappt trotzdem. Also das ist auch so, ey, wir sollten uns nicht vorstellen, dass das irgendwie alles heiliger und größer ist, als es ist. Also wir sind immer noch Menschen und wir haben alle schlechte Tage und Tage, an denen wir Gott gut hören und Tage, an denen wir Gott nicht hören. Ich zumindest. Ihr vielleicht nicht. Das ist ja cool, ist ja gar nicht so viel. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal an, Fragen zu stellen. Und ihr könnt die beantworten. Also was mich total interessieren würde, ist, was habt ihr erlebt? Also das ist eigentlich, wenn ich Möglichkeit habe, dann ist das immer so eine Frage, die ich stelle irgendwie. Also gibt es vielleicht auch einen Schwerpunkt dieser Gemeinde irgendwie, wo ihr besonders viel für betet oder besonders viel Heilung erlebt? Also kann ja alles Mögliche sein, ne? Irgendwie, dass ihr immer kaputte Leute habt und ihr erlebt das regelmäßig, dass irgendwelcher Alkoholismus gebrochen wird oder dass ihr körperliche Krankheiten habt, für die ihr ganz besonders effektiv beten könnt oder dass es irgendwelche Resozialisationsprogramme gibt für straffällige Teenager oder keine Ahnung was. Also gibt es da irgendwelche Schwerpunkte und was erlebt ihr im Bereich von Heilung? Augen. Ach so, okay, das war ein Witz. Ich dachte... Nicht? Ja. Super. Okay, erzähl mir mal was.